Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Axel Metz und ich freue mich, euch ein ganz besonderes Gespräch präsentieren zu dürfen. Eins mit einem der einflussreichsten deutschsprachigen Musiker überhaupt, auch wenn sein größter Hit schon über 40 Jahre alt ist. Ein Hit aus der Zeit der neuen deutschen Welle. Und auch darüber spreche ich mit Joachim Witt. Der ist momentan unterwegs auf Clubtour. Ich habe ihn vor seinem Konzert in Dresden im Hotel getroffen. Viel Spaß beim Hören.
Joachim Witt, ich freue mich sehr in der Stadt des Goldenen Reiter. Warst ja schon bestimmt auch mal gucken nach dem Goldenen Reiter.
Ja, ich kenne den Goldenen Reiter hier natürlich nicht, aber am Anfang, so in den 80er Jahren, wusste ich nicht, dass es hier in Dresden einen Goldenen Reiter gibt. Wusste ich nicht, habe ich erst später herausgefunden, beziehungsweise hat man mich drauf gestoßen. Und dann irgendwann, ich war ja immer ab und zu mal in Dresden und war bei der Gelegenheit auch mal da und da macht man auch mal ein Foto und so. Ne? So ein schönes Denkmal.
Ich denke zurück an meinen allerersten Kontakt mit dir, den hatte ich übers Westfernsehen und übers Westradio und ich war 14, habe den Goldenen Reiter gehört im Radio, im Westradio und war völlig von der Rolle. Das hat mich im tiefsten angesprochen, das war endlich mal eine Musik für Leute wie mich, nicht dieser ganze 70er Jahre Rockkram, den die ein, zwei, drei Jahre älter waren, gehört haben. Mich hat das total umgeworfen und ich habe heute so in Vorbereitung auf das Interview kurz drüber nachgedacht. Ich habe damals gestaunt, auf einmal kommt ganz viel so eine Musik, die mir irgendwie gefällt. Und ruckzuck, kurz drauf, war die weg. Und ich habe gesagt, wo sind die denn alle? Die haben gerade eben noch so tolle Platten gemacht und jetzt kommen die nicht mehr im Radio. Dass da die neue deutsche Welle von der Plattenindustrie praktisch gekidnappt worden ist und kaputt geritten worden ist, das habe ich ja damals nicht mitgekriegt als Kind im Osten. NDW als Etikett ist ja im Prinzip was dir dann die Jahre nach den großen Hits erstmal extrem schwer gemacht hat, ne?
Ja, im Nachhinein sehe ich es entspannter. Aber schon zu dem Zeitpunkt war es so, man muss es einfach so sehen. Viele Köche verderben den Brei. Wenn man dann diese Hau drauf Taktik dann anwendet und die Major Companies damals, die haben ja also alles veröffentlicht, was einigermaßen nach NDW klang. Und das kann natürlich auf Dauer nicht gut gehen. Ne? Du presst das Ganze aus wie eine Zitrone und dann haben die Leute auch die Nase voll davon irgendwann. Ne? Das ist normal.
Das habe ich im Nachhinein auch mitgekriegt, dass das also schon irgendwo ein großes, wie sagt man das, ein großes Manko im System ist. Die Plattenindustrie hat aber, glaube ich, daraus nicht wirklich gelernt.
Nein, das ist ja das System. Solange etwas funktioniert, wird es ausgepresst und wird es natürlich versucht, so lange am Leben zu erhalten, wie es irgendwie geht. Solange die Umsätze stimmen, ist das so, ist das im Kapitalismus. Ist halt so. Ja?
Steht aber auch im Widerspruch zu dem Bestreben von einem Künstler, eine langjährige Karriere zu haben, wo man lange und langfristig Musik machen kann.
Ja, das war eben dann komisch für mich. Ne? Ich habe dann versucht, ja anzuknüpfen, auch schon, das war ja schon 83, 84, aber es funktionierte alles nicht mehr, weil die Leute waren nicht mehr bereit dazu, sich das anzuhören, den Sound, sie waren einfach überdrüssig. Ne? Und du kannst ja, wenn du dich als seriösen Künstler siehst, kannst du ja nur sehen, dass du irgendwie immer am Ball bleibst und versuchst, dein Ding zu machen und so. Und irgendwann gibt's wieder Überschneidungen, wo das Publikum wieder dich wieder wahrnimmt und im besten Fall und deine Musik dann wieder hört. Und das hat sich dann da auch eingestellt. Aber es hat lange gedauert.
Das ist jetzt 42 Jahre her?
Ja, ich weiß nicht.
Ja, so über den Daumen, ne? Dann sind es 43 Jahre. Wie erklärst du dir dieses lange Leben von dem Goldenen Reiter?
Es war ja irgendwie schon ein ganz besonderer Moment, auch für die Musikrichtung. Und es ist ja wie ein historischer Moment gewesen. Also es unterschied sich ja auch eklatant von dem, was vorher war. Und man hat ja versucht, mit dieser Bewegung selbstständig zu werden. Also deutsche Musik zu machen mit deutschen Texten, die sich unterschieden vom normalen Schlager. Und man wollte einfach was Besonderes schaffen, eine neue Identität auch schaffen. Ne? Und das ist ja auch soweit gelungen. Und der Goldene Reiter, dass der nun dann auch nochmal so dort rausfällt, liegt wahrscheinlich an inhaltlichen Dingen, weil die sich kaum verändert haben. Und dann darüber hinaus etwas, was ich bis heute nicht erklären kann. Das ist ja eine Art Evergreen. Das kannst du ja nicht vorher bestimmen. Das picken sich die Menschen und finden es gut oder lassen es. Und ich habe wirklich ein großes Glück, dass ich mit dieser Nummer noch viele Menschen erfreuen kann. Das ist ein großes Glück für mich.
Du bist jetzt auf Clubtour. Ich habe gelesen, große Ankündigung, die letzte Clubtour. Und du hast Großes angekündigt, was du noch nicht näher verraten hast. Darfst du uns was jetzt schon verraten?
Ich habe Großes angekündigt. Oh, das war bestimmt mein Bruder. Ich weiß jetzt nicht, was ich angekündigt habe. Ich habe nur für die Zukunft habe ich gesagt, ich möchte jetzt die Clubtouren, die ich so gemacht habe, das möchte ich hinter mir lassen. Ich möchte, wenn ich auf die Bühne gehe, möchte ich nur noch Festivals spielen oder halt dann auch besondere Auftritte. Und aber ich sag dir mal, ich bin des Hinterzimmer Rock'n'Roll bin ich ein bisschen leid jetzt. Also, aber ich werde die letzte Tour genießen und werde natürlich versuchen, die Menschen glücklich zu machen. Die sind ja wegen mir auch da und gekommen und werden das auch gebührend dann abfeiern. Ne?
Das kann ich ganz gut verstehen, dass man so, wenn man nicht mehr ganz 25 ist, dann so von diesem Touralltag, ich sitze irgendwo in dem Bus, fahre irgendwo hin, schlafe irgendwo zwischendrin, dann geht's ins Hotel, dann geht's auf die Bühne, dann wird geguckt, dann geht's wieder ins Hotel, dann geht's weiter. Irgendwann hat man da so ein bisschen, also nicht vom Konzert selber, sondern von dem, was zwischen den Konzerten ist, die Nase voll.
Genau, da hat man so ein bisschen Abnutzungserscheinung, weil es doch viel, das meiste spielt sich hinter der Bühne und abseits der Bühne statt. Und auf der Bühne bist du 2 Stunden oder 2,5 Stunden. Und dafür bereitest du dich vor die ganze Zeit. Und das hat natürlich mit vielen Dingen zu tun, wie Anfahrt und Hotel und Soundcheck und so weiter. Alles zusammenbekommen. Das ist wirklich so, dass man, dass es sich irgendwann auch ein bisschen abnutzt. Ich meine, das ist jetzt so lange her. Ich war das erste Mal auf Tour, glaube ich, auch 1982 war ich das erste Mal auf Tour. Da kannst du ja ausrechnen.
Das ist eine halbe Ewigkeit. Das nächste Mal bist du mir so richtig aufs Radar gekommen mit der Flut, klar. Ein Riesending, was du damals mit abgeliefert hast. Dieser Song hat ja eigentlich für dich auch eine ganz wesentliche Bedeutung, was so, wie sagt man das, so das Weiterschreiben der Karriere anging, ne?
Ja, es hatte natürlich eine große Bedeutung für mich, weil es der neue Anfang für mich war und wo ich ganz konkret wieder beginnen konnte und wirklich Musik machen konnte, die wieder nicht nur für mich relevant war, sondern auch für die Menschen relevant war. Das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt und Zeitpunkt. Und daraus hat sich ja dann auch viel wieder abgeleitet und in den folgenden Jahren auch an Sound zwangsläufig ergeben. Und darüber bin ich natürlich sehr glücklich. Aber wir haben natürlich, ich mache ja kaum bis gar nicht irgendetwas, was nicht auch inhaltlich eine bestimmte Bedeutung hat. Der Aufbruch zu neuen Ufern und Altes hinter sich lassen, was es sich nicht lohnt weiterzutragen. So, das ist ja so die Flut, ne? Und das betrifft ja vieles im Leben.
Für mich war das damals so ein Song, der so plötzlich war der da, wie aus Stein gemeißelt, wie aus einem Stück. Du hast den ja aber im Duett gesungen. Wie ist es zu dem Duett gekommen und wie habt ihr beide das so hinbekommen, dass dieser Song so aus einem Guss kommt?
Ja, das war ein großer Glücksfall damals, dass ich Peter Heppner getroffen habe. Er wurde mir vorgestellt von meiner damaligen Indie-Schallplattenfirma, weil da waren Wolfsheim zu der Zeit und Peter ist ja der Sänger von Wolfsheim gewesen früher. Und wir haben uns in dem Zuge kennengelernt. Das wurde forciert, das Kennenlernen, und es hat sich herausgestellt, dass wir gut zusammenpassten, dass wir wirklich sehr ähnlichen Geschmack haben, und dann haben wir uns geschlossen, dann haben wir uns entschlossen, den Titel tatsächlich als Duett zu machen. Und es hat funktioniert, wie man, er ist ja auch eine tolle Persönlichkeit, ne? Und das hat gut zusammengepasst.
Auf jeden Fall, das ist so diese sehr gerade Form, die du im Gesang hast, und eher so dieses extrem melancholische, du hast da was, irgendwie auch was Unbarmherziges in der Stimme, die sagt, das ist die Flut, und ja. Das ist nun mal so, dieses Schicksalhafte hast du in der Stimme gehabt.
Ja, das waren zwei gute Pole, die sich so ergänzt haben, ne?
Ja. Was mir sehr gut gefallen hat, auch das ist schon ewig her, du hast Bataillon d'Amour von Silly gecovert mit den Jungs von Silly. Wie ist es eigentlich dazu gekommen?
Du, ich habe lange vor der Wende gab es im Westen eine Sendung Kennzeichen D. Da wurden auch Hintergründe Ostdeutschland gezeigt, Berichte aus der Zeit und so weiter. Und da war ein musikalischer Beitrag, und da lief Bataillon d'Amour von Silly original mit Tamara Danz als Sängerin, und das hat mich total geflasht und umgehauen, der Titel. Und da dachte ich, den Titel möchte ich gerne mal covern. Und das hat sich dann auch ergeben. Nach der Wende habe ich ja Silly auch kennengelernt, durch den Kontakt von Gerd Hof, der ja bei Rammstein damals das Lichtdesign gemacht hat. Und wir haben uns getroffen, ich erinnere das noch ganz genau, da war das Hyatt Hotel noch ganz neu in Berlin am Potsdamer Platz. Da haben wir uns kennengelernt, und dann haben wir beschlossen, nicht nur, dass ich den Titel covern darf, sondern auch darüber hinaus, dass wir zusammen auf die Bühne gehen und spielen. Und so passierte es, dass Silly für ein paar Jahre praktisch die Band war mit mir zusammen.
Und das fand ich besonders reizvoll, dass dort diese Streicher dort in den Song reingekommen sind, die dann auch live gewaltig was hergemacht haben.
Ja, der Ritchie, ne? Der kann das. Ritchie Barton. Ich weiß noch, dass ich war draußen im Lauenburgischen und so. Da wohnte ich in einem kleinen Dorf, hatte da mein Studio. Ritchie kam zu mir raus, und dann hat er dort die Streicher komponiert. War einfach total klasse und wunderschön, weil es lag so am See und es war alles so, also die atmosphärisch so, also besser hätte es eigentlich gar nicht sein können. Und so entstanden die Streicher, aber darüber hinaus natürlich war am Arrangement generell Silly auch eben entsprechend beteiligt, ne?
Was ich sehr spannend finde als Parallele, ich meine, ihr seid musikalisch schon einige Welten auseinander. Für die Jungs trifft das zu, und es trifft auch für dich zu. Ihr seid beide keine Oldies-Acts, die sich auf den Erfolgen von früher ausruhen und sagen, okay, hier, das Volk steht vor der Bühne, möchte die Hits, kriegt die Hits, und das ist es halt. Ihr, also Silly sind immer dabei, Neues, auch Relevantes zu versuchen. Und bei dir ist es ja genauso. Was treibt dich an, was auch zum Beispiel Silly antreibt?
Ja, Silly entwickelt sich auch ständig weiter. Ich versuche das auch, mich ständig weiterzuentwickeln. Ich bin nach wie vor neugierig und versuche, neue Dinge für mich auszuprobieren und zu versuchen. Also das liegt in mir so. Wir sind vom Kopf, obwohl unsere Musik unterschiedlich ist, sind wir im Kopf sehr ähnlich konstituiert. Also Silly und ich, die Jungs. Deshalb verstehe ich mich auch mit den Jungs so gut, ne? Das, wie sagt man heute, es matcht einfach. Ne?
Was ich so als Kind hinter dem Eisernen Vorhang damals so festgestellt habe, wir hatten ja so unsere eigene DDR-Rock- und Popmusik, die ich damals bei Weitem nicht so geschätzt habe, wie ich es heute tue. Ich war halt Teenager. Und da guckt man natürlich im Nachbarsgarten, wo die Früchte immer besser auszusehen scheinen. Hast du von deiner Seite des Vorhangs immer ein waches Auge Richtung DDR, Ostdeutschland, die Musik, die hier gemacht wurde, gehabt?
Ja, waches Auge ist vielleicht zu viel gesagt, aber es gab ja Sender, wo man auch ostdeutsche Musik hören konnte. Und das habe ich schon bewusst manchmal angestellt und auch gehört. Ich weiß gar nicht, über welchen Kanal. Aber ich konnte die Bands irgendwie hin und wieder hören und war erstaunt über den guten Sound für die Zeit und für die Eigenständigkeit und eben in dem Zusammenhang auch, was deutsche Texte angeht. Das war alles, für mich mutete das wirklich hochprofessionell an. Und das ist ja bis heute so geblieben, wenn du so willst. Also die Bands, die es von früher geschafft haben, weiter zu bestehen, das sind ja Urgesteine und wirklich die Mega-Profis. Ja, habe ich aber damals auch schon so empfunden.
Gibt's da einen Song für dich aus dieser Zeit, der dir so sehr im Kopf hängen geblieben ist, dass du sagst, also die Musik im Osten, Rock und Pop, was dort gemacht worden ist in den 70ern, in den 80ern, dieser Song ist exemplarisch?
Ja, ganz lustig. Es ist also, was mir bei mir hängen geblieben ist, also sind mehrere Sachen hängen geblieben, klar, aber besonders die Nummer von Keimzeit Kling Klang. Ich weiß nicht, woran das liegt, weil es hat so eine unglaublich schöne, leichte Melodie, die dich so durch den Tag bringen kann. Und es hat so einen etwas wehmütigen Hintergrund. Und so, die Nummer gefällt mir bis heute unglaublich gut.
Das ist lustig, weil Norbert Leisegang, der Sänger von Keimzeit, hat lange genau mit diesem Song gehadert, weil er ihn eigentlich so ein bisschen zu luftig fand.
Den fand ich zu kommerziell, fand er ihn.
Ja, ja, und die Leute sind ja gerade auf diesen Song so abgefahren und er hat ihn damals so ein bisschen, auch so ein bisschen nicht leiden können, ein paar Jahre.
Ja, aber dann hat er ihn selber geschrieben, das weiß ich gar nicht. Oder hat er selber, ne? Nicht, dass er sich gewehrt hat, dagegen ihn zu singen, weil ein Kollege von ihm den geschrieben hat. Aber wenn er ihn selbst geschrieben hat, ja, aber so ist es. Es ist doch schön. Kann man doch stolz drauf sein, dass man die Menschen so erreicht. Das ist doch auch wichtig, irgendwie die Menschen zu erreichen. Nicht nur für sich selbst etwas zu machen, was natürlich auch wichtig ist, dass man es erstmal gut findet. Aber man möchte doch die Menschen auch erreichen. Und also ich freue mich immer sehr darüber. Früher, es gibt ja auch aus der NDW-Zeit Künstler, die es ablehnen, dann ihre Hits zu spielen. Oder was für ein Schwachsinn. Also das ist doch der Schatz, den man hervorgebracht hat, den man gehoben hat. Warum will man die nicht spielen? Macht man jetzt was Besseres? Ich glaube nicht.
Das bin jetzt ich als Fan. Der Herbergsvater hat mich so dermaßen umgeworfen. Eigentlich mehr noch als der Goldene Reiter, weil diese Nummer war so minimalistisch und irgendwas war da und irgendwie war Aufruhr in dem Song drin und irgendwie so ein gewisses Unbehagen. Erinnerst du dich noch, in welcher Situation der Song zu dir gekommen ist?
Ja, das ist eine Persiflage, die überfällig war für mich, ich bin ja so in Anführungszeichen ein Nachkriegskind und ich habe die Nachkriegszeit, ja, in der ich aufgewachsen bin, natürlich auch sehr intensiv erlebt und auch im Erziehungsfall, zum Beispiel in der Schule, da waren ja ganz andere Maßnahmen an der Tagesordnung, weißt du, das war ja die ungezügelte Autorität, wo die Autorität keine gesunde war, sondern es ging nur darauf, um die Leute auf Linie zu bringen. Und das ist eine Persiflage an diese Zeit, weil ich diese falsche Autorität, also die gespielte falsche Autorität, die nicht am richtigen Platz stattfand, das habe ich mir zum Thema gemacht und ich glaube, das ist mir auch ganz gut gelungen, weil es ist ja wie ein Comic, wenn du so willst, ne?
Was ich daran so faszinierend finde, ist, dass der Song erstmal ewig beginnt. Eigentlich passiert erstmal gar nicht viel, aber der Rhythmus, ich staune bis heute, keiner der angesagten und guten DJs hat es wirklich geschafft zu sagen, da, diesen Groove, den möchte ich machen. Den finde ich großartig, weil der ist so aus einem Stück, der tanzt, der groovt. Ihr habt das noch richtig ganz normal mit einem Schlagzeug eingespielt, ne?
Ja, ja, das ist alles akustisch eingespielt. Bass, Schlagzeug, Gitarre und so weiter. Aber ich kann mir gut vorstellen, und das wird auch noch passieren, weil das immer noch so im Raum liegt, dass es dort eine zeitgemäße Version geben wird, irgendwann mal. Man muss sie nur gut machen.
Ja.
Und das wird sicher irgendwann passieren. Aber jetzt, was mich inspiriert hat damals, war auch, ich mochte damals die Band Deutsch-Amerikanische Freundschaft sehr gerne. Und der Robert Görl, der hatte immer so synthetische Bassläufe, die immer sehr wie ein Loop waren. Und da dachte ich, das ist mal eine Herausforderung. Mach jetzt mal wie eine Bassloop, aber die gespielt ist halt, ne? Und dann kam dies. Und das zieht sich ja durch die ganze Nummer durch. Es ist wie eine Trance-Nummer der ersten Stunde sozusagen. Und das war das Anliegen damals. Ja, hat irgendwie auch gut funktioniert.
Damit sind so viele Einflüsse, die du auch so mit einfach auf deinem Weg hast liegen lassen für den Rest der deutschen Pop und Dance und Rockmusik. Wie ist das so, wenn man so sieht, wie das, was man so als Gedanken hatte, plötzlich auch an anderen Stellen auftaucht, wo man sieht, da haben auch Leute ähnliche Ideen, die, ich sag mal so, Rammstein kommen ja auch nicht irgendwo aus dem Nichts. Die hätte es, glaube ich, ohne dich nicht so gegeben.
Die haben, sind schon Einflüsse von damals, das hört man auch. Ist doch toll, wenn sich so Dinge dann weiterentwickeln und aufgenommene Ideen auch aufgenommen werden und weiterentwickelt werden. Wo man manchmal auch gar nicht weiß, wo kommt das jetzt eigentlich genau her, aber es hat schon so seinen Ursprung. Das ist ja auch im Darkwave zum Beispiel und so, der ist ja eher so im Osten groß geworden, also nach der Wende.
Ja.
Und das ist ja auch so ein Phänomen, ne? Und plötzlich war ich mit meiner Musik im Darkwave. Das hätte ich mir ja vorher gar nicht vorstellen können. Und so hat sich automatisch ergeben durch die Entwicklung einfach, ne? Ich wollte ja gar nicht so klingen. Ich will jetzt nicht wie Darkwave klingen, oder wollte ich nie. Aber es klingt halt so. Oftmals, ne?
Man kann sich nicht irgendwie aussuchen, wie die Menschen auf einen reagieren und seine Musik, ne?
Nein, man kann es versuchen, aber das ist nicht mein Weg. Das ist nicht mein Weg, es den Menschen so recht zu machen. Es ist irgendwie konzeptionelle, ich bin schon Konzeptionalist, aber ich lege es nicht drauf an, den Leuten unbedingt gefallen zu wollen. Also ich setz mich nicht hin. Ich muss jetzt unbedingt einen Hit machen. Ich muss eine Nummer machen, die schlüssig ist für mich, die mich irgendwie fasziniert und die auch, aber für mich auch nicht so mit den Gesetzen bricht, dass keiner sich irgendwie darum schert, ob die Nummer jemals komponiert ist. Das ist aber auch mein persönlicher Anspruch. Das möchte ich dann auch nicht so, ne? Also ich bin ein ziemlich, ich will nicht sagen total mainstreamiger Konsument, aber ich habe viele Anleihen aus dem Mainstream, weil ich aus dem Mainstream auch viel, nicht viel, aber doch einiges sehr gut finde. Und das schlägt sich dann irgendwo auch nieder. Ne?
Ja.
Wie schaut's denn so in der aktuellen Musiklandschaft für dich aus? Gibt's da Leute, die dich ganz aktuell irgendwo beeindrucken oder inspirieren?
Ja, am meisten beeindrucken mich eigentlich meine Sachen, ehrlich gesagt. Du weißt, ich bin jetzt irgendwie krampfhaft bemüht, auf jemanden zu kommen, der mich besonders inspiriert im Moment. Das könnte mir... Ach so, ja, das hängt ja natürlich auch mit den Hörgewohnheiten zusammen. Und da höre ich eigentlich in erster Linie so Chill House,
ja,
oder Smooth Jazz und so. Mhm. Und da komme ich auf jemanden, der mich mein Leben lang fasziniert hat. Das war immer Chet Baker.
Heute Abend in Dresden. Wie wird die Show? Soweit man drüber reden kann, über Musik und eine Show und das Konzept.
Naja, ich versuche heute Abend mein Bestes zu geben, das mache ich immer, und lass den Abend eigentlich einfach laufen. Ich lasse die Abende immer einfach laufen. Ich habe kein besonderes Konzept. Ich nehme die Energie von den Menschen auf, die dort sind, und versuche mit den Menschen auch entsprechend dann zu kommunizieren, und so verläuft dann der Abend. Manchmal ist es ein bisschen lustiger auch, und manchmal ist es ein bisschen strenger. Je nachdem, ist es immer so eine Mischung. Hauptsache ist für mich, dass ich die Menschen gut unterhalte. Ich habe ja, muss ich sagen, meine größten Fans im Osten. Und deshalb freue ich mich auch ganz besonders, abgesehen von Dresden und Zwickau, auf den 19. April in Leipzig. Würde mich sehr freuen, wenn ihr kommt.
Axel trifft Joachim Witt. Aktuell ist er auf Abschiedsclub-Tournee. Am 17. Februar gibt er in Zwickau sein Konzert im Club Seilerstraße. Im April ist Joachim Witt dann in Leipzig im Anker am 19. April. Mehr Tourdaten findet ihr auf joachimwitt.de. Axel trifft findet ihr auf Facebook und Instagram. Den Podcast gibt's praktisch überall, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, RTL Plus, Deezer. Überall eigentlich. Und wenn es euch gefällt, was ihr hört, dann empfehlt diesen Podcast bitte weiter unter Freunden, Kollegen, Bekannten und Verwandten. Ich bin Axel Metz, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.